ARD.
Thomas, es weihnachtet ja schon sehr und verstärkt sind in den Medien Weihnachtsfilme und Serien zu sehen und man stößt ja auch öfter auf christliche Botschaften, also Geschichten aus der Bibel und so weiter. Sind solche Themen denn für dich interessant? Also schaust du solche Filme und Sendungen?
Ehrlich gesagt bin ich da nicht mehr so empfänglich. Also für kitschige Weihnachtsfilme meine ich jetzt. Es gibt schon so ein paar amerikanische Hollywood-Blockbuster, die zur Weihnachtszeit spielen und die ich früher gerne auch gesehen habe, zum Beispiel Bad Santa oder natürlich A Christmas Carol, also eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens in verschiedensten Verfilmungen. Aber ich will tatsächlich nicht ganz ausschließen, dass ich auch dieses Jahr wieder mal am Heiligabend in die Christmette im Fernsehen hineinschaue. Das hat schon was Bewegendes, finde ich, manchmal, wenn man so drauf ist gerade. Und da ich selbst so ein bisschen, allerdings mehr schlecht als recht, Musik spiele, gebe ich auch ganz gerne ein kleines Weihnachtskonzert zu Hause. So mit ein paar Weihnachtsliedern, aber nur im allerengsten Familienkreise. Also man kann schon sagen, meine abendländisch-christliche Sozialisation ist in Teilen noch intakt.
Also man kann sagen, du zwingst deine Familie dazuzuhören sozusagen.
Ja, so groß ist sie nicht. Der Zwang ist es. Ja, man könnte es so formulieren, ja.
Naja, ich muss ja sagen, ich gehe gar nicht mehr in die Kirche und auch habe sonst nicht mehr ganz so viel am Hut mit dem Christentum, aber rund um Weihnachten ist man ja doch empfänglicher für so manche Bibelgeschichte oder christliche Botschaft und da schaut man dann doch mal rein, also in die Christmette zum Beispiel, was du gesagt hast, wobei ich sagen muss, dass mir vieles ja doch ein bisschen zu getragen daherkommt, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber vieles könnte doch etwas mehr Pep vertragen, finde ich, zumal man ja auch die Jüngeren für die christliche Botschaft begeistern will.
Und du hast neulich ein Thema vorgeschlagen, dem wir uns nun kurz vor Weihnachten gerne widmen wollen. Es geht um christliche Influencer, auch Influencerinnen, denn viele Frauen sind hier auch darunter. Worum geht's da?
Naja, es ist der Versuch, also die christliche Botschaft sozusagen in die Welt der Social-Media-Kanäle und YouTube und so weiter zu holen, also jüngere Konsumenten dort gezielt anzusprechen und dort mit christlichen Themen und Debatten zu konfrontieren. Und in ein Beispiel hören wir mal rein.
Dürfen Christen so fangen die echt schlimmsten Fragen dieser Welt an? Das sieht aus wie die meisten Suchanfragen.
Und?
Rauchen.
Also die coolsten aus meiner Gemeinde rauchen ja sogar.
Die Frage ist, was?
Dürfen Christen Fleisch essen? Natürlich.
Weihnachten feiern. Hä? Ja. Soll alleine, damit ich die gesamte Wohnung dekorieren kann.
Verhüten.
Sex hat ganz viel mit Freiheit und Selbstbestimmung zu tun. Und Verhütung gehört unbedingt dazu und ist enorm wichtig. Ist Glaube gefährlich?
Glaube ist nicht gefährlich, aber was wir damit machen, das kann gefährlich sein.
Ja, das war so eine Art Collage, also mehrere O-Töne aus einem YouTube-Video zum Start des evangelischen Content-Netzwerks namens YEET, das sich durchaus als Teil der evangelischen Publizistik versteht. 2020 ging es an den Start. Die Inhalte dort kommen eher gemäßigt, um nicht zu sagen sehr liberal daher. Es gibt aber auch extremere Beispiele in dieser Szene, etwa die Influencerin Milana Al-Masud, die in einem Podcast mal ihr Frauenbild erläuterte, beziehungsweise wie sie sich eine gläubige christliche Frau vorstellt.
Wenn du ein Mann Gottes willst, dann musst du halt auch eine Frau Gottes sein. Und dazu gehören halt, du musst dich unterordnen. Du musst, also hört sich krass an, aber halt, du musst den Mann respektieren. Mhm. So, wenn ein Mann eine Entscheidung trifft und sagt, hey, so machen wir das, dann macht ihr das so. Mhm. So, und deswegen, genau, es ist immer ein Ausgleich so.
Bei dem Wort unterordnen ist immer so komischer Beigeschmack. Ich verstehe das ja auch.
In dem heutigen Feminismus.
Ja.
Ja, das Wort Unterordnung spielt bei solchen Leuten übrigens, das ist auch so mein Höreindruck, ich habe mich auch so ein bisschen reingehört in die Angebote in dieser Szene, eine größere Rolle, das wird öfter mal diskutiert und dann wird gerne die Frage gestellt, welchen Bestandteil man da eigentlich betont, das unten oder unter oder eher doch die Ordnung, also auch die christliche Ordnung. Aber das geht jetzt sicher etwas weit. Alles in allem, die Szene scheint sehr bunt zu sein, so bunt wie die Gesellschaft. Es gibt da offenbar alles, von sehr liberalen, woken Stimmen bis hin zu radikaleren Stimmen auf der eher konservativen Seite.
Und über all das wollen wir sprechen mit Kira Funk. Sie ist Journalistin, beobachtet die Szene und recherchiert gerade für einen Fernsehbericht über die konservativen Influencer und Influencerinnen. Hallo nach Hamburg.
Ja, hallo, moin.
Also diese christlichen Influencer und Influencerinnen, ist denn das eine große Szene und wie würden Sie sie beschreiben? Also ist die denn wirklich so bunt wie die Gesellschaft insgesamt?
Also ich fand jetzt Ihre O-Ton-Auswahl tatsächlich sehr gelungen, weil das ist mir auch immer sehr wichtig, dass man von vornherein erstmal klarstellt, wie breit aufgestellt diese Szene ist, genauso wie die christliche Szene in Deutschland an sich und dass es da eben sehr liberale Stimmen gibt, genauso wie, ja, ich sag gerne, also christlich-fundamentalistische Stimmen, da ist die Bandbreite wirklich wahnsinnig groß und also es gibt eben die einen, die legen die Bibel nicht wörtlich aus. Das heißt, sie gucken, in welchem Kontext befinden wir uns heute, in welcher Gesellschaftsform, wie sollten wir das analysieren und was entspricht eigentlich dem Geiste Christi? Also Liebe, Barmherzigkeit sind dann eben auch Werte, die, sage ich mal, so liberale Christen und Christinnen nach vorne stellen und christliche Fundamentalisten nehmen die Bibel eben Wort für Wort. Und bei dem Beispiel Unterordnung, was Sie da ja auch eben gebracht haben, finde ich, wird das sehr deutlich, denn in der Bibel steht nun mal, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Und christliche Fundamentalisten nehmen das eben ganz genau. Und da wird es dann im Zweifel eben häufig auch ein bisschen kritisch im Blick auf unser liberales Werteverständnis in unserer Demokratie.
Jetzt kann man ja, wenn man so ein bisschen historisch sich das Ganze anschaut, sagen, gerade in der evangelischen Kirche, in der katholischen sicher auch, aber da fällt es vielleicht nicht gleich so auf den ersten Blick, ist ja dieses Meinungsspektrum sehr alt schon. Es gab schon immer die Zeltmission. Ich weiß nicht, ob Sie sich an sowas erinnern können, wo plötzlich auf dem Platz, wo sonst immer die Kirmes stattfand, so ein Zelt aufgebaut wurde. Und da gab es dann so, ja, sehr, sehr fundamentale religiöse Dinge. Dann gab es Stadtmissionen in christlichen Vereinen junger Männer. Das waren ja alles nicht gerade progressive evangelische Veranstaltungen. Ist das Ganze jetzt nicht einfach nur in die sozialen Medien hineingewandert?
So kann man das sicherlich sehen. Ich sag mal, wenn man sich das vorstellt, die stehen auf dem Marktplatz oder die stehen eben in einer Kirche, in einer Freikirche und predigen dort ihre Botschaft, dann trifft es vielleicht ja die paar Anwesenden, die da sind. Aber im Netz kann sich sowas eben sehr schnell verbreiten und natürlich dann auch insbesondere junge Menschen treffen. Und da, finde ich, ist es schon auch etwas, wo wir als Gesellschaft eben hingucken müssen, insbesondere wenn es sich dann um Aussagen handelt, die ja teilweise eben andere Menschen ausschließen oder da ein sehr geschlossenes Weltbild vermitteln.
Mich hat ja so ein bisschen überrascht, also diese Szenerie ist ja wirklich sehr, sehr groß. Also die Bandbreite, da haben wir ja gerade eben drüber gesprochen. Also auf der einen Seite wirklich sehr liberale Stimmen. Da gibt es auch so einen Podcast von einem schwulen Pfarrer und von einem lesbischen Paar und so. Und auf der anderen Seite diese extremeren Beispiele, die sehr traditionell daherkommen, über die Sie gerade eben gesprochen haben. Ist das vielleicht auch so ein Zeichen, also auch der Polarisierung der Gesellschaft insgesamt, die sich dann auch bei den christlichen Influencern niederschlägt?
Absolut, das kann man definitiv so sehen. Und gerade ne, auch diese Frage der Sexualität wird ja auch in dieser Szene sehr gerne besprochen, wird oft zum Thema gemacht. Und wenn dann eben beispielsweise ja auch gegen Homosexuelle Stimmung gemacht wird, weil es eben heißt, das ist von Gott nicht gewollt, dann ist vielleicht auch in dem Kontext die Reaktion von progressiveren Stimmen aus der Szene so einzuordnen, dass die eben sagen, wir sehen es jetzt als unsere Aufgabe, hier aber einen Gegenpol zu bieten und auch diese Menschen in unserer Gemeinde oder in unserer Theologie willkommen zu heißen.
Sie haben eben gesagt, so in den Zeltmissionen hat das ein kleines Publikum getroffen. Jetzt haben diese Influencerinnen und Influencer-Follower in ziemlich beeindruckenden Zahlen. Weiß man ein bisschen mehr darüber, wer sich sowas regelmäßig anguckt?
Also in den sozialen Netzwerken sind natürlich insbesondere junge Menschen in erster Linie dann auch die Zielgruppe. Und gerade auch in so einer Zeit, wo wir leben, also ne, es gibt so viele Krisen, Pandemie, Wirtschaftskrise, Inflation, dann die Klimakrise, die jungen Menschen auch noch irgendwie zu schaffen macht. Und da ist man vielleicht schon auch auf der Suche nach Sinn und nach einem Gefühl von Zugehörigkeit. Und das findet man natürlich auch in so einer, ja, im weitesten Sinne auch spirituellen Form, dann eben auch bei diesen Influencern.
Ich habe mir neulich mal einen Film der WDR-Redaktion Monitor angesehen. Da ging es um Influencer, auch um christliche Influencer, die politisch unterwegs sind, auch auf der extrem rechten Seite. Als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, sind das denn eigentlich eher Ausnahmen oder finden die auch wirklich ein größeres Publikum? Also wie groß ist denn da die Szene, also von Leuten, die sich wirklich für solche Inhalte interessieren?
Also man muss sagen, es ist generell schon noch so, dass die christlichen Fundamentalisten in Deutschland eine Minderheit darstellen. Aber sie nimmt eben an Fahrt auf, also gerade durch die sozialen Medien. Also der Ketzer der Neuzeit ist beispielsweise so eine Figur, die wahnsinnig polarisiert. Sein Name ist Leonard Jäger, der ist relativ jung, Anfang 20. Und er hat auf YouTube 575.000 Follower, also über eine 500.000 Menschen. Und sowas kann sich natürlich sehr schnell verbreiten. Und er ist da eben auch eine Person, die beispielsweise auf AfD-Parteitagen Interviews führt mit Alice Weidel. Dann am Ende, ich weiß nicht, ob rausgerutscht oder es ist aber eben auch online, wünscht er ihr noch viel Erfolg für die Wahl. Also da wird nicht mal ein Geheimnis daraus gemacht, dass man sich doch da, sage ich mal, zu rechts Außenrechtsextremisten irgendwo eine ideologische Nähe sich da herstellen lässt. Es gibt so eine sogenannte Brückenideologie zwischen dieser Szene, also den christlichen Fundamentalisten, und der rechtsextremen Szene, weil man könnte ja erstmal denken, ja, was haben die denn miteinander zu tun? Es ist ja jetzt wirklich nicht besonders christlich, wenn man auch auf Dinge wie Nächstenliebe guckt und so weiter. Aber da sind dann eben Themen wichtig, wie gegen Abtreibung zu sein, weil es eben in der Bibel ganz klar heißt, du sollst nicht töten. Also wird das eben auch so in unsere jetzige Zeit auf das Thema Abtreibung beispielsweise bezogen. Oder auch gegen Homosexualität, traditionelle Familienbilder, ne? Also die Frau und der Mann. Es gibt da ganz klare Verhältnisse und daher auch wieder das Stichwort Unterordnung. Und das sind dann eben so Dinge, die lassen sich dann doch eher laut deren Perspektive bei der AfD finden. Die AfD ist da aber auch von Anbeginn ihrer Gründung relativ eindeutig, ne? Also wir erinnern uns alle damals auch die Ausrufe, wir wollen das christliche Abendland beschützen. Da ist eben diese ideologische Nähe da. Und ja, ich finde, da sollten wir auf jeden Fall kritisch hinschauen.
Ich drehe den Spieß jetzt mal um. Mich wundert eigentlich so ein bisschen, dass es in den Kirchen inzwischen so viele woke Stimmen und Themen gibt. Also sagen wir mal, mein Konfirmandenunterricht klang da noch fast eher so wie das, was Sie da eben beschrieben haben und als den Rand beschreiben.
Ja, ich glaube eben, das ist diese Gegenbewegung, die wir sehen in der Szene. Ich habe beispielsweise auch mit einer Pfarrerin der Dekanin von Pforzheim gesprochen, die in der evangelischen Kirche in Pforzheim auch seit ein paar Jahren regelmäßig auch eben homosexuelle queere Paare traut und dafür ordentlich Gegenwind auch bekommt, bis sogar zu Morddrohungen von extremen christlichen Fundamentalisten. Und das ist eben eine Stimmung, die ist wahnsinnig aufgeheizt. Ja, aber ich denke eben, das lässt sich dann doch auch auf dieses Grundverständnis von liberalem Christentum zurückführen, wo man eben sagt, Gott liebt alle Menschen und wir wollen hier niemanden ausschließen.
Wir haben für die Sendung jetzt hier auch sogar zwei Influencerinnen angefragt, ob die zu unserem Gespräch zustoßen möchten, aber haben zwei Absagen bekommen. Ich habe mich da gefragt, ist das eigentlich eine typische Reaktion? Wie geht's Ihnen denn bei Ihrer Arbeit?
Ja, das ist leider eine typische Reaktion. Es gibt eine große Skepsis gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt auch immer wieder Stimmen, wie Jana Highholder ist beispielsweise auch so eine Influencerin, gemeinsam mit Jasmin Friesen von Liebe zur Bibel heißt ihr Account, die dann auch im Instagram-Post tatsächlich ja relativ despektierlich über Anfragen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen und sagen, das wäre ja gar keine Ehre mehr und man würde sowieso alles so umdrehen, wie es quasi dann der Redaktion passt. Also dieses Misstrauen, das finde ich persönlich eben auch ja besonders besorgniserregend, weil wenn wir uns dann eben anschauen, was für eine Plattform diese Girls auch dann in dem Fall haben, dann ist das eben auch eine Form von Demokratiegefährdung, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich auch Teil dieses demokratischen Systems ist. Unsere Aufgabe ist es eben, kritisch hinzuschauen. Und wenn dann per se es heißt, man darf dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr vertrauen, ja, dann ist das definitiv ein Problem. Auch in meinen Recherchen habe ich das genau so erlebt, dass Absagen kamen, dass ich tatsächlich auch über ja bestimmte Zugänge dann erst an diese bestimmten Leute auch herankam. Ja, jemand, der sozusagen auch befreundet ist, der ebenfalls in dieser Szene aktiv ist, der hat mir dann den einen oder anderen Zugang tatsächlich ermöglicht. So habe ich beispielsweise auch mit Jasmin Friesen sprechen können. Und es war auch ein total nettes Gespräch, ne? Das möchte ich eben auch sagen. Also grundsätzlich, wenn man die dann trifft, dann ist es natürlich erstmal so, dass die einem auch freundlich entgegentreten. Aber genauso, wenn man dann eben konsequent auch berichtet, ist dann natürlich die Frage, was wird im Anschluss dann so darüber gepostet. Und das müssen wir jetzt noch abwarten, in meinem Fall.
Sind Sie da tatsächlich eine, ich formuliere es jetzt mal, Journalistin, die eine gewisse skeptische Haltung hat, oder versuchen Sie das Phänomen erst einmal so unbefangen wie möglich zu betrachten?
Also grundsätzlich verstehe ich mich selber natürlich auch erstmal als eine objektive, neutrale Beobachterin, die zuhören möchte, die verstehen will, welche Weltbilder da eben auch zutage kommen. Und dafür auch ein Verständnis zu generieren, auch in der Öffentlichkeit, das ist sozusagen mein Anspruch. Und trotzdem natürlich, sobald antidemokratische Aussagen fallen, ist es eben genauso mein Job, das auch in der Sachlichkeit, wie wir es jetzt hier auch gerade ja tun, klar zu benennen.
Lassen Sie uns mal über einen Aspekt nochmal sprechen. Money makes the world go round, wie man immer so sagt. Ne? Also ich meine, so diese Podcasts und ja, sind ja auch teilweise Videopodcasts, die sind ja auch zum Teil recht aufwendig so. Das muss ja irgendjemand bezahlen. Also ich meine, die Kirchen werden es ja wohl nicht sein. Woher kommt eigentlich das Geld dafür? Also oder anders gefragt, verdienen die damit überhaupt Geld?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Business, auch dieses Christfluencer-Dasein. Viele von denen haben auch tatsächlich so eigene Merch-Produkte, die sie verkaufen. Der Ketzer der Neuzeit beispielsweise hat jetzt gerade auch wieder so T-Shirts, Pullover herausgebracht, wo Bibelsprüche abgedruckt sind, die aber auch eine politische Dimension haben, sage ich mal. An dem Tag, wo sich tatsächlich die Jugendorganisation der AfD neu gegründet hat, genau an dem Tag hat er ein T-Shirt neu auf seiner Webseite präsentiert, wo Gott und Vaterland draufsteht und dann eben auch mit Deutschlandflaggen und sehr eindeutig christlichen Symbolen. Also da vermischt es sich sehr stark. Und daraus sehen wir aber eben auch natürlich, das ist auch ein Business, die verdienen Geld damit, die bringen teilweise eigene Bibel raus oder Kinderbücher, wo es auch so ein bisschen in die Richtung geht, eben anti-queere Botschaften vielleicht auch zu platzieren, um da aus ihrer Sicht sozusagen erstmal auch einen Gegenpol zu, von wegen unsere Kinder werden alle früh sexualisiert und so weiter. Das ist ja auch so eine große Sorge, die dort in der Szene herrscht, um da zu irgendwas auch entgegenzusetzen. Also es ist immer sehr eng auch mit der eigenen Weltanschauung, mit der eigenen Ideologie verknüpft.
Inwieweit ist das eigentlich noch durch unseren ja sehr liberalen Begriff der Religionsfreiheit gedeckt?
Ja, Religionsfreiheit ist definitiv ein Wert, den wir in unserer Demokratie sehr hochhalten sollten und ja auch tun. Aber es wird eben genau da kritisch, wo Menschen andere Menschen abwerten oder auch gegen die pluralistischste Gesellschaftsform in irgendeiner Art und Weise agieren. Also wenn man beispielsweise Minderheiten angreift oder ihnen ein Daseinsrecht irgendwo abspricht, weil man sagt, Gott hat Mann und Frau geschaffen beispielsweise, damit schließt man Transmenschen aus. Und das sind eben genau die Punkte, wo auch Demokratieforscher sagen, hey, da müssen wir wirklich hinschauen, weil nur weil wir Religionsfreiheit haben, ist das immer noch kein Freifahrtschein für Hassrede beispielsweise. Also ein sehr extremes Beispiel. In Pforzheim gab es einen selbsternannten Prediger einer fundamentalistischen Baptistengemeinde, der auch vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet wurde. Daraufhin gab es Ermittlungen wegen Volksverhetzung und der ist mittlerweile auch in die USA geflüchtet vor der deutschen Justiz. Also der deutsche Rechtsstaat schaut da schon sehr genau hin, wenn eben diese Religionsfreiheit ausgenutzt wird, im Namen Gottes sozusagen Hass zu verbreiten, das geht nicht.
Nun haben Sie ja vorhin auch selbst erwähnt, also es gibt ja offenbar in unserer Gesellschaft einen größer werdenden Anteil von Menschen, die so gerade zu Weihnachten, also so auf der Suche sind nach christlichen Botschaften oder man könnte es auch sagen nach Sinn, Erfüllung und so einer gewissen Geborgenheit. Würden Sie denn sagen, dass dieser Resonanzraum möglicherweise noch größer wird, also dass da auch noch mehr Interesse für diese Influencer und Influencerinnen entsteht?
Ja, also das kann man definitiv so sagen. Die Prognose ist, dass auch die an Followern gewinnen werden. Und auch hier muss man sehen, dass es auch eine Komponente gibt zu den USA. Also wenn wir jetzt beispielsweise den Tod von Charlie Kirk, das war ja eben ein sehr rechtskonservativer, manche sagen auch rechtsextremer Aktivist, Unterstützer von Donald Trump, Und der wurde ja ermordet und das hat nicht nur in den USA innerhalb dieser Szene einen riesen Effekt gehabt und auch eine große Online-Präsenz. Da wurde sich sehr gemein gemacht eben mit dieser Trauer. Und da können wir eben beobachten, so wie es in den USA auch immer mehr Relevanz bekommt in der Gesellschaft. Also die Evangelikalen beispielsweise in den USA haben zu 82% Donald Trump gewählt. Das ist auch eine wachsende Gruppe. Genau das Gleiche. Es schwappt so ein bisschen eben auch jetzt zu uns rüber. Und ja, von daher schön, dass wir heute Zeit finden, mal darüber zu sprechen, weil genau, viele haben eben gar nichts mit dieser christlichen Bubble am Hut und dann läuft das natürlich so in Paralleluniversen, was ja auch so ein bisschen das Problem unserer Zeit ist, dass wir uns alle in irgendwelchen Bubbles befinden.
Nicht nur zur Weihnachtszeit, aber auch zur Weihnachtszeit gibt es christlichen Fundamentalismus. Darüber recherchiert Kyra Funk. Wann ist der Film denn zu sehen?
Das steht noch nicht fest. Wir haben noch keinen Sendetermin. Also frühestens im Februar, März. Wir sind jetzt gerade im Feinschnitt.
Frau Funk, danke Ihnen. Schöne Weihnachten und vielen Dank für Ihre Zeit heute. Dankeschön.
Sehr gerne.
Medien, Cross und Quer. Der Podcast.